Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung. Hallo, herzlich willkommen. Wieder mal eine neue Folge Vertuschung beenden. Wir wagen uns in den Bereich der anderen großen Konfession in Deutschland.
Und weil wir das nicht alleine können, haben wir uns Unterstützung geholt und zwar von Simeon Breuer. Simeon, ganz herzlich willkommen.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Kannst du unseren Zuhörenden ein bisschen erzählen, wer du bist, beziehungsweise auch in wessen Auftrag du heute hier bist?
Ich bin Simeon Breuer, ich arbeite beim Eckigen Tisch und bin da zuständig für Public Affairs, also die Verbindung von den Betroffenen hin zur Politik und zu anderen Stakeholdern wie der Kirche. Und Eckiger Tisch, wem das noch kein Begriff ist, ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sitzen in Berlin und der wurde im Zuge des Bekanntwerden des Missbrauchsskandals am Canisius-Kolleg von ehemaligen Schülern gegründet. Eckiger Tisch ist nichts, was man im Möbelhaus kaufen kann, sondern ein Statement eigentlich, weil am Anfang, als der Skandal, der sogenannte, publik wurde, wurden ganz viele runde Tische veranstaltet. Mit Politikern, mit Politikerinnen, mit Vertretern der Kirchen, aber mit sehr wenig betroffenen Personen. Und dann hat federführend Matthias Katsch und andere Leute vom Canisius-Kolleg den Eckigen Tisch gegründet als e.V. hier in Berlin. Und das ist mittlerweile schon über 15 Jahre her. Und bis heute kämpfen wir für die Interessen der Betroffenen und konzentrieren uns vor allen Dingen darauf, dass wir unsere drei Kernforderungen adressieren können bei wichtigen Leuten, nämlich die Aufarbeitung der ganzen Sache, die Hilfe und die Beratung von Betroffenen, die wir auch selber bei den Vereinen leisten und nicht zuletzt die Frage der Entschädigung von Betroffenen für das, was ihnen angetan wurde.
Das heißt, Betroffene aus dem katholischen Kontext, die können sich auch direkt an euch wenden und werden da von euch unabhängig beraten.
Genau, wir haben nichts mit der Kirche zu tun, wir bekommen keine Gelder von der Kirche. Wenn ihr mal auf unsere Webseite guckt, wir haben einmal die Woche eine Sprechstunde und ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse, an der sich jede und jeder gerne wenden kann, der im katholischen Bereich betroffen ist. Das ist unsere Fokussierung aktuell, da ist jeder herzlich eingeladen, das wird vertrauensvoll gemacht, keine Angst, es geht nichts an die Kirchen weiter, es wird nichts öffentlich erzählt, das ist eine gute Anlaufstelle.
Also das ist ja was ganz Großartiges, dass es diesen eckigen Tisch gibt, weil ich glaube, ihr seid so der größte Verein und auch überhaupt einer der wenigen, den es gibt, der diese Interessen von Betroffenen vertritt.
Genau, auf dem katholischen Feld sind wir auch weltweit eigentlich einmalig. Wir merken das immer, wenn wir im Austausch mit Leuten sind aus Lateinamerika oder anderen Teilen der Welt. Das ist so eine Einrichtung, die dezidiert Betroffenen der katholischen Kirche und deren Interessen vertritt, nur in Deutschland gibt.
Ja, wir haben das leider nicht. Wir finden das ganz toll, dass du hier bist, weil wir immer wieder auch so ein bisschen gucken. Wir vergleichen natürlich oft, also was ist im evangelischen Bereich los, was ist im katholischen Bereich los. Aus unserer Perspektive denken wir manchmal, das läuft schon ein bisschen besser im katholischen Bereich. Also ich glaube, am allergrößten sind die Gemeinsamkeiten, dass vieles nicht gut läuft. Und ich glaube, diese Forderungen, was du gesagt hast, Aufarbeitung, Beratung für Betroffene, und Entschädigung, das sind ja auch bei uns ganz große Themenbereiche. Und ich glaube, Jakob, wir hatten gesagt, wir wollen heute ein bisschen auf die Entschädigungen gehen.
Die Entschädigungen sind in der evangelischen gerade ein ganz großes Thema, wobei der Begriff Entschädigung, der wird in der evangelischen Kirche gar nicht gern verwendet. Da sagt man Anerkennungszahlung.
Das ist bei uns genauso.
Wir wollten einfach mal gucken, das ist gerade in der evangelischen Kirche ein wichtiges Thema. Wie sieht es denn da in der katholischen Kirche aus? Gibt es da Sachen, die besser laufen? Gibt es da Sachen, die schlechter laufen? Wie funktioniert das ganz konkret für Betroffene sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche? Da würden wir gerne mit dir drüber sprechen.
Also ich muss am Anfang, glaube ich, mal zwei Abkürzungen, die ich wahrscheinlich jetzt häufiger verwenden werde, erklären. Das ist einmal DBK, das steht für die Deutsche Katholische Bischofskonferenz. Das sind ungefähr 60 Bischöfe aus 27 Bistümern, die sich treffen als Gremium in verschiedenen Untergremien und so ja die Leitungskonferenz der katholischen Kirche in Deutschland sind. Und wenn wir jetzt auf das Entschädigungsthema gehen, ist die Abkürzung UKA essentiell. UKA steht für Unabhängige Kommission für Anerkennungszahlungen. Und das Verfahren dahinter werde ich jetzt auch in der Folge mal UKA-Verfahren nennen. Das ist nämlich seit 2021 das etablierte neue große Verfahren der katholischen Kirche für Betroffene an Entschädigungen, beziehungsweise wie die Kirche es nennt, Anerkennungszahlungen zu kommen. Das hat eine Geschichte. Also nachdem der Missbrauchsskandal öffentlich wurde, wurde ganz lange verhandelt, wie kann man das irgendwie finanziell annähernd erreichen, dass man eine Entschädigung oder sowas zahlt. Da ging es lange darum, dass 5.000 Euro pauschal abgegolten wurden. Das lief bis 2021 so. Dagegen haben ganz viele Betroffene ganz stark protestiert, weil ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen, dass 5.000 Euro für die akuten Folgen, aber auch vor allem die Langzeitfolgen, nicht viel sind.
Also wir können uns da anschließen. Wir wissen auch von Zahlungen, die nochmal geringer waren, von Zahlungen von 2.000 oder 3.000 Euro. Das wisst ihr sicherlich auch. Aber 5.000 Euro ist ganz häufig so der Standard gewesen. Und übrigens gerade auch in diesem Bereich, wo es ja extrem viele Betroffene gibt, nämlich im Bereich der Diakonie, die sogenannten Heimkinder, Menschen, die wirklich schwer geschädigt wurden und schwere Folgen davon tragen. Und das, ich glaube, das ist im katholischen Bereich ähnlich.
Genau, aber seit 2021, wie ich sagen muss, zum Glück nicht mehr. Denn 2021 wurde diese unabhängige Kommission für Anerkennungszahlungen, also die UK, eingerichtet. Seitdem gibt es dieses Verfahren. Das Verfahren ist so, dass es deutlich höhere Anerkennungszahlungen jetzt gibt, die sich an Gerichtsurteilen orientieren sollten. Zwei dicke Ausrufezeichen.
Du hast von dieser unabhängigen Kommission für Anerkennungszahlungen gesprochen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wer sitzt denn da eigentlich drin und wie wird diese Kommission zusammengesetzt und ist die für alle zuständig oder gibt es da mehrere Unterkommissionen? Wie läuft das?
Also die Kommission besteht aus ehemaligen Richterinnen und Richtern, Ärztinnen, praktizierenden Psychiaterinnen und Psychologen und sitzt organisatorisch unterhalb dieser DBK, also der Deutschen Bischofskonferenz. Die sitzen im selben Gebäude, haben aber eine eigene Geschäftsstelle. Und diese Kommission setzt sich zusammen aus drei Kammern und in den Kammern werden Fälle entschieden. Die sind für ganz Deutschland zuständig, also für alle 27 Bistümer und für alle Ordensgemeinschaften und die Caritas. Das ist ja praktisch das katholische Pendant zur Diakonie, also selbe Problematik, ganz wahnsinnig große Zergliederung von Landesverbänden, von Verbänden in Diözesen, wie bei den Katholiken, die Bistümer auch heißen, und bis runter auf Kreisebene. Und diese Kommission erhält Fälle, die reicht man da ein, ich erzähle gleich nochmal wie, und dann entscheiden die diese Fälle aus ganz Deutschland aufgrund von Akteneinsicht.
Die Leute sind ja Fachleute, wie du gerade gesagt hast, also ja. Die haben eine entsprechende Vorbildung. Ist da bekannt, ob die vielleicht irgendwie in der Kirche selber sind, engagiert sind oder ob die Verbindung zu der Kirche haben?
Also Verbindung zur Kirche wird es sicherlich geben, sonst werden die nicht gefragt worden. Ich kenne die Personen nicht persönlich, ich möchte jetzt auch gar nichts mutmaßen, aber natürlich wird es eine gewisse Nähe zur Kirche geben, die, finde ich, in Teilen auch wichtig ist, um zu verstehen, was heißen so Abhängigkeitsverhältnisse zwischen geweihten Personen, zwischen Klerikern und Messdienern, dass man so ein bisschen die Strukturen kennt. Aber natürlich ist eine Nähe da und diese Unabhängigkeit, auch mit der Tatsache, angelagert bei der Deutschen Bischofskonferenz, finanziert von der Deutschen Bischofskonferenz, dieselben Server nutzen wie die Deutsche Bischofskonferenz, spricht halt nicht ganz für die Unabhängigkeit, aber, und das ist mir auch sehr wichtig, wenn ich jetzt über die UK rede, die Probleme, die es mit dem Verfahren gibt, sehe ich nicht bei den Personen, die dort ehrenamtlich, das muss man sagen, arbeiten und sich wahnsinnig viele Schilderungen anhören mussten, durchlesen mussten, was ja für die belastend sein kann. Deswegen möchte ich, glaube ich, nicht auf die Einzelpersonen gehen, aber diese grundsätzliche strukturelle, institutionelle Veranlagung dieses Systems der Unabhängigkeit, in Anführungszeichen, wirft schon manchmal Fragen auf.
Also es gibt eine Geschäftsstelle, die ist dort, wo auch die DBK, die Deutsche Bischofskonferenz, angesiedelt ist. Das heißt, da sind ja mehrere sozusagen auch Vollzeitstellen wahrscheinlich eingerichtet werden. Und dennoch ist die UK ein Gremium von ehrenamtlichen Mitgliedern.
Ganz genau.
Wie viele sind das denn insgesamt?
Also aktuell im Jahresbericht, meine ich, waren es 13 Personen, die da in drei verschiedenen Kammern über die Fälle beraten.
Es muss ja viele Anträge geben, wenn 13 Leute jetzt... Wir haben ja so ungefähr eine Dunkelziffer vielleicht von 140.000 Betroffenen oder sowas. Also allein, wenn sich jetzt davon nur 1% melden würde.
Ja, also aktuell ist der Stand, glaube ich, bei, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, knapp 2.900 Betroffene haben sich gemeldet. Das gibt mehrere Verfahren da noch, weil man auch Widerspruch einlegen kann. Aber natürlich, man hat einen Rückstau von wahnsinnig vielen Leuten. Ich glaube, der letzte Bearbeitungsstand lag ungefähr bei 80% erledigt von insgesamt allen Eingängen. Wir hören Schilderungen von Betroffenen, dass sie teilweise 2, 2,5 Jahre auf eine Entscheidung warten bei diesen Anträgen. Personell ist das viel zu wenig und gerade du sprichst die Dunkelziffer an. Wir rechnen eigentlich damit, dass noch ganz, ganz, ganz viele Menschen keinen Antrag gestellt haben. Und eine Aufstockung wäre nicht nur für die Personen in der Kommission entlastend, sondern vor allen Dingen für die Betroffenen, die da in eine Blackbox schauen, wo auch auf Nachfragen, wenn man da anruft, hey, wie ist eigentlich der Stand meines Verfahrens, wir auch schon Mails bekommen haben, dass dort dann gesagt wurde, ja, ein Anruf verzögert das Verfahren noch weiter und ja, diese personelle Unterbelastung ist wahnsinnig, ja.
Das heißt, angenommen, ich wäre jetzt Betroffener im katholischen Kontext, dann habe ich einen Antrag für diese Leistung an diese zentrale Kommission zu stellen oder wie funktioniert das?
Nicht direkt. Also, der erste Schritt ist es, als Person, die betroffen ist, sich an die sogenannte unabhängige Ansprechperson im Bistum zu wenden. Das heißt, ich schicke einen Antrag, den ich online ausfüllen kann oder händisch ausfüllen kann, an eine @Bistum Bamberg oder @Bistum Erzbistum Köln E-Mail-Adresse. Diese unabhängigen Ansprechpersonen sind von Polizeibeamten über Ärzte wiederum ehrenamtlich tätig, die sich dann um den Eingang des Antrags kümmern. Diese unabhängige Ansprechperson bietet dann ein Gespräch an und auch die Unterstützung beim Ausfüllen dieses Antrages. Aus unserer Erfahrung heraus würde ich jetzt, glaube ich, auch sagen, dieses Gespräch nicht unbedingt annehmen, weil auf Grundlage dieses Gesprächs und einer Ausfüllung dieses Antrages wird dann ja praktisch aus Sicht dieser Ansprechperson primär das ausgefüllt. Wir haben auch Betroffene, und das ist ein Riesenhemmnis, die sagen erstmal, ich möchte nicht dem Erzbistum schreiben, weil in diesem Antrag gehört alles rein, was der Missbrauch in meiner Kindheit in meinem Leben angerichtet hat. Das heißt, ich müsste da detailliert die Tat schildern, was für viele nicht leicht ist natürlich, und detailliert die Langzeitfolgen. Aber überhaupt zu begreifen, was ist denn eine Langzeitfolge, ist ja schon ein wahnsinnig großer Schritt. Und da wir bei der katholischen Kirche sind, besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass bei diesem Gespräch mit den unabhängigen Ansprechpersonen ein Mensch, der ein Kreuz trägt, dabei ist. Oder, wie es auch manchmal in der katholischen Kirche ist, einen römischen Kragen, wenn es ein Priester ist. Deswegen, diese Gespräche sind eine wahnsinnige Herausforderung und wir haben von wirklich leider vielen Schilderungen gehört, dass da einfach die falschen Sachen nicht gefragt wurden und so eine Scham darauf lag. Also, dass zum Beispiel das Wort Missbrauch eher geflüstert wurde, als ob die Scham noch im Raum wäre und allein das Aussprechen irgendwie nicht gut war. Also von diesen Schilderungen haben wir leider sehr viele bekommen. Das ist dann der zweite Schritt. Und über diese Ansprechperson stelle ich dann einen Antrag an die UK. Das kann ich auch selber machen, also direkt an die UK das schicken, beziehungsweise an diese Ansprechperson, ohne ein Gespräch zu haben. Und dann ist es so, dass die Hauptaufgabe dieser Ansprechperson ist, die sogenannte Plausibilität zu prüfen. Das heißt, wenn ich angebe, Priester X hat in dem und dem Zeitraum mir etwas angetan, checken die in ihren Unterlagen im Bistum, gab es diesen Priester XY, gibt es das Gebäude, gab es das zu der Zeit und ist das plausibel in dem Sinne?
Ja. Das ist bei uns auch so, dass die Plausibilität geprüft wird.
Aber ich finde das schon einen großen Unterschied, weil hier ist es scheinbar so, dass diese Ansprechperson vor Ort das macht. Mhm. Eine Person.
Ja,
und
stimmt.
Und im evangelischen Bereich, dass ja die Kommission irgendwie macht.
Stimmt.
Keine Ahnung, wie sie es macht. Wer das macht, finde ich auf der einen Seite interessant, dass das einer vor Ort ist, aber komisch, dass das eine Person ist, an der das hängt.
Dieses vor Ort ist, finde ich, dann aber auch wiederum ein Nachteil, weil nochmal, eine @Bistum-so-und-so-E-Mail-Adresse auf den Servern von Bistümern und wo nicht sichergestellt werden kann, dass diese Person komplett die einzige ist, die Anträge sieht. Oder dass alles sicher gelagert ist, das ist einfach wieder so ein, ja, große Untertreibung, aber Geschmäckle und baut eine Riesenhürde auf, natürlich für jeden Betroffenen.
Ja, das ist absolut so. Wir haben das ja auch bei uns, wenn man einen Antrag stellt, muss man auch jetzt bei den neuen Anträgen unterschreiben, wem die Daten alles freigegeben werden. Und das ist, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dann den Antrag noch unterschreiben würde, nachdem ich das gesehen habe, weil da auch ein bisschen unterschiedlich in den verschiedenen Regionen, aber zum Teil 5, 6 Stellen gelistet werden und man nicht weiß, welche Daten wohin gehen, sondern man stimmt zu, dass die Daten weitergegeben werden.
Das heißt, die Ansprechperson liest aber auf jeden Fall den kompletten Antrag, auch wenn ich ihn selbst ausgefüllt habe. Also die Person vor Ort im Bistum, die liest auf jeden Fall meinen Antrag. Okay.
Genau. Und vielleicht noch ganz kurz auf den Antrag einzugehen, weil ich habe ein paar Folgen von euch gehört und da ging es ja auch sehr viel um, was wird gefragt, was wird nicht gefragt und wie wird es gefragt. Man gibt dann an, Punkt 1, den Täter oder die Täterin. Man hat aber nur die Möglichkeit, einen Namen auszufüllen auf diesem in der ersten Zeile. Und wir kennen viele Fälle, wo auch mehrere Täter involviert waren. Dann die Funktion zur Tatzeit. Und dann noch die Möglichkeit, andere Täter anzugeben, aber wer ist dann mein, in Anführungszeichen, Haupttäter? Dann hat man 2 oder 3 Zeilen Platz, um den Tatort zu beschreiben, die Institution. Und jeder, der sich so ein bisschen im katholischen Bereich auskennt, wenn man auf Jugend, ich meine, das hat ja wahrscheinlich bei euch auch ganz viel, dass man irgendwo hinfährt. Man ist dann auf einer Messdienerfreizeit, einer Firmenfreizeit, Kommunionfreizeit. Ja. Das ist sehr viel Platz. Dann die Tatzeit soll man so genau wie möglich benennen. Natürlich auch mit der Maßgabe, wenn dann mehrfacher sexueller Missbrauch des gleichen Täter handelt, natürlich auch angeben und dann einen Zeitraum von bis bei mehreren Taten angeben. Und das ist so 3 Zeilen, die man dafür Platz hat. Wir empfehlen allen Betroffenen, macht das super ausführlich, wenn ihr das könnt. Wenn nicht und ihr Unterstützung braucht, wendet euch an den eckigen Tisch. Wir können da auch unterstützen, aber sehr wenig Platz. Und dann der Tathergang. Und dann hat man da eine Seite DIN A4 Zeit, den Tatvorgang des sexuellen Missbrauchs, Zitat, möglichst genau zu schildern. Das ist auch wieder schwer, wenn ich weiß, dass diese E-Mail, die ich dann abschicke, wo das alles drinsteht, wo vielleicht ich noch niemals mit einer engeren, verwandten Person von mir drüber gesprochen habe, dass ich das an eine Bistums-E-Mail-Adresse schicke, wo ich aber auch nicht weiß, hey, ist das da sicher? Um dann halt überzuleiten, wie man umgegangen ist mit dem eigenen Missbrauch. Also wurde von jemandem auf sie oder andere Druck ausgeübt, da nicht drüber zu reden. Wie, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ein 8-jähriges Kind wurde als Messdiener oder Messdienerin missbraucht, das kann ich ja jetzt gar nicht mehr so richtig rekonstruieren. Dann noch die Frage, haben Sie sich an einen kirchlichen Mitarbeiter der katholischen Kirche gewendet? Ja, was heißt das für mich? Einer der problematischsten Punkte, weil es auch im Endeffekt so entscheidend ist für die Höhe einer Auszahlung oder um irgendwie zu bemessen, so wenig man das monetär bemessen kann, was der Missbrauch angerichtet hat, ist die Beschreibung der Folgen der Tat. Und da wird einfach nur gefragt, welche psychischen oder psychischen Folgen hatte der Missbrauch für Sie? Und man hat 3 Zeilen, das zu beschreiben.
Unglaublich.
Wenn ich mir vorstelle, ich war auf einem Internat und hatte dort Missbrauch erfahren, als Reaktion darauf wurde ich von der Schule geschmissen, wenn ich mich geöffnet habe oder habe andere, in Anführungszeichen, Auffälligkeiten gezeigt, die in diesem katholischen Kontext nicht geduldet waren. Was heißt das denn für mich eine Folge, wenn ich mit einem Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss von der Schule geschmissen werde? Was das für meine Erwerbsbiografie heißt? Ganz viele Sachen weiß man ja auch nicht. Also wir haben Berichte von Personen, die große Probleme damit haben, sich zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen zu unterziehen. Gerade Männer. Es gibt mehrere Betroffene mit Krebserkrankungen, die mutmaßlich hätten entdeckt werden können, wenn man früher zum Arzt gegangen wäre. Aber wenn ich als Kind oder als jugendliche Person Missbrauch erfahren habe, explizit mit Penetration, dann ist eine Untersuchung bei einem Urologen für mich nicht möglich. Oder dasselbe bei anderen Vorsorgeuntersuchungen. Und in diesen 3 Zeilen das alles zu beschreiben, und ich habe jetzt noch nicht von familiären oder bindungsmäßigen Folgen gesprochen, und im Hinterkopf zu haben, ich weiß ja vielleicht auch gar nicht viele Folgen, weil das, was für mich normal ist, in Anführungszeichen, weiß ich ja nicht, ob es für andere normal ist.
Diese Missbrauchsfolgen, wenn also der früh angefangen hat und wo sich das ganze Leben immer mit dem Trauma, mit den Erfahrungen, mit der Identitätsprägung, die irgendwie stattgefunden hat, durchgeführt hat, ist es oft schwer zu sagen. Also, dass man erst später im Leben entdeckt, oh, ich glaube, ich habe die ganze Zeit Depressionen gehabt.
Ja.
Aber das hat sich ja immer so angefühlt, also konnte ich das nicht merken. Also solche Sachen. Und das ist ja wahnsinnig schwierig, das zu sagen. Liegt die Tatsache, dass ich keine Beziehung gefunden habe, obwohl ich gerne eine möchte oder sowas, liegt es am Missbrauch, liegt es an mir? Das ist ja auch,
ganz genau.
Das sind ja auch Grenzfragen sozusagen, die man nicht hundertprozentig beantworten kann für sich selber und die man vielleicht auch nicht immer beantworten möchte, weil man ja auch dem Täter damit auch immer wieder Macht über das eigene Leben geben muss.
Ganz genau. Und auch so ein bisschen das Problem, dass ich eigene Folgen vielleicht auch runterspiele. Bewusst nach dem Motto, das kann ich jetzt nicht so nicht sagen, sondern da würden wir auch alle ermutigen, nehmt euch Zeit, macht einen Anhang an diesen Antrag. Schreibt da ruhig 10 Seiten, wo ihr dezidiert und detailliert beschreibt, was da passiert ist. Ja, und dieser Antrag geht dann zuerst an die Person im Bistum und dann wird gecheckt, ist das plausibel und die UK bekommt den Fall vorgelegt. Und dann beginnt in einer Kommissionssitzung die Entscheidung über einen sogenannten Erstantrag.
Was ist denn, wenn die Ansprechperson sagt, das ist nicht plausibel? Was habe ich dann als Betroffener für Möglichkeiten?
Also die Ansprechperson muss das dann der UK mitteilen, dass es nicht als plausibel gilt. Als Möglichkeit hat man den Widerspruch. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo auch in der Statistik der Kirche taucht es nicht auf, wo ein Erstantrag als komplett unplausibel gebrandet wurde. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich noch auch Nachfragen hatte an die Kirche, die jetzt gerade noch ein bisschen beantwortet werden. Es gibt bei den Folgeanträgen gibt es einige unplausibel abgelehnte Anträge von der UK. Also ich hatte meinen Erstantrag gestellt und dann in der Aufarbeitung bei einer beginnenden Therapie sind mir weitere Sachen bekannt geworden oder habe ich jetzt erst richtig gemerkt. Und in diesen Fällen gibt es ein paar Fälle, wo das Bistum gesagt hat, nee, das ist nicht plausibel. Dieser Folgeantrag sollte aufgrund von Plausibilität nicht bearbeitet werden. Darüber kann sich dann diese UK hinwegsetzen, sagen, doch, reicht uns. Oder sagen, ist nicht so. Und dann könnte ich Widerspruch einlegen gegen jede Entscheidung.
Die Ansprechperson scheint nicht das große Problem zu sein bezüglich der Plausibilität. Und selbst wenn die sagen würde, nee, ist nicht plausibel, dann würde die letzte Entscheidung immer noch bei der Kommission liegen.
Genau. Das Problem nur bei der Ansprechperson ist, dass es die einzige Person im Verfahren, die alle Akten kennt. Weil die Ansprechperson kann in die kirchlichen Akten gucken und die Ansprechperson kann in die Schilderung der Betroffenen schicken. Die Betroffenen haben nur die Möglichkeit, Einsicht in ihre Akte zu verlangen nach einem Erstantrag vor einem Widerspruch. Aber man hat kein Recht darauf, sagen wir mal, die Kirchenarchive zu aktivieren. In der katholischen Kirche, und das ist jetzt bisher, wurde auch medial darüber berichtet, gab es in einigen Fällen solche Giftschränke nannte man das. Also praktisch Personalakten, die bewusst versteckt wurden. In Köln hat der damalige Kardinal Meißner diesen Begriff geprägt, Brüder im Nebel, was eine unfassbare Verharmlosung ist dafür. Aber diese Brüder im Nebel waren Priester, von denen bekannt war, dass da Vorwürfe gibt, mindestens. Und das wurde versteckt. Und ich weiß als betroffene Person eben auch nicht, was die Kirche weiß. Und das ist kein Waffen in Anführungszeichen Beistand in so einem Fall.
Es besteht die Möglichkeit, dass die Ansprechperson vielleicht nicht alle Akten an die Kommission übermittelt und die Kommission insofern sich nicht das vollständige Bild machen kann.
Genau, also die Kommission sieht auch nicht alle Akten der Ansprechperson, sondern kriegt Bescheid, ist es plausibel oder nicht, und mit ein paar Sachen. Zum Beispiel jetzt Klassiker Plausibilität. Am 1. Mai 1970 geschah eine Tat in einem Dorf, in einer Dorfkirche, und die Ansprechperson guckt in die Personalakte des beschuldigten Täters. Hey, war der am 1. Mai 1970 in dem Dorf tätig? So, das ist erstmal Plausibilität. Es geht nicht darum, ob die Schilderungen dann komplett wahr sind oder ob die Betroffenen glaubwürdig sind. Dann wird dann weitergegeben an die UK.
Okay, jetzt sagen wir mal, das Ganze ist als plausibel bewertet worden und die Kommission hat jetzt die Unterlagen vorliegen, die ihr weitergeleitet worden sind. Wie geht's weiter?
Ja, dann entscheidet die UK über die Auszahlungshöhe. Das Bistum wird dann veranlasst, die Zahlung an die Betroffenen auszuführen. Das ist ein großer Unterschied zu dem Verfahren vorher. Da hatten die Kirchen richtiges Veto, die einzelnen Bistümer. Jetzt ist dem nicht so, Klammer auf, aber es gab schon einige Fälle, wo die Bistumsleitung gebremst hat. Also dann gesagt wurde, wissen wir doch nicht, was ein bisschen den Hintergrund hat im katholischen, ja im innerkirchlichen Rechtsverkehr praktisch, weil bei hohen Auszahlungen, hohen Ausgaben einer Diözese, eines Bistums, müssen bestimmte Gremien noch angefragt werden. Das ist eigentlich eine Formalia, aber letztes Jahr gab es in Augsburg einen Fall, wo die Auszahlung verzögert wurde.
Besteht die Möglichkeit, dass ich mich als betroffene Person von der Kommission anhören lasse?
Nein.
Okay, das heißt, wenn ich mit einer Person sprechen möchte, dann ist das mit dieser sogenannten unabhängigen Ansprechperson und nicht mit der Kommission. Woran bemessen die denn jetzt, wie viel Geld eine Person ausgezahlt bekommt?
Also natürlich geht es um die Schwere der Tat erstmal und um die Tatfolgen. Und an der Höhe wird sich laut Aussage der Kirche in vielen Fällen an aktuellen Gerichtsurteilen orientiert. Das berühmteste Urteil, das kennt ihr sicherlich auch im katholischen Kontext, ist das sogenannte Menne-Urteil. Da wurde einer Person 300.000 Euro zugesprochen. Das ist aber, muss man ehrlich sagen, leider auch das einzige große Urteil in diesem gesamten Missbrauchskomplex in Deutschland.
Also das war ja, ich glaube, im Juni 23 war diese Rechtsprechung. Und die katholische Kirche hatte auf die Einrede der Verjährung verzichtet, genau, sodass es zu einem Zivilprozess kommen konnte. Und das Spannende ist, dass dann dem Kläger, ich glaube, das 14-fache oder sowas zugesprochen wurde von dem, was die katholische Kirche ihm ursprünglich gezahlt hatte. Also was einen sehr interessanten Blick darauf wirft, was die katholische Kirche vorher dachte, dass es angemessen ist und was dann eben ein, ich sag mal, rechtsstaatliches Gericht dachte, was dann angemessen ist.
Genau. Und wenn man mal überlegt, von der Genese dieses ganzen Systems vor 5 Jahren waren 5.000 Euro die Regel. Jetzt erhöht sich das durch immer höhere Auszahlungen. Wenn man die Presseberichte liest, das ärgert mich immer ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, dann wird immer darauf verwiesen, die katholische Kirche hat in den letzten 5 Jahren 93 Millionen Euro an 2.800 Betroffene ausgezahlt, was im Durchschnitt 33.000 Euro macht. Ich bin ja von Haus aus Sozialwissenschaftler, deswegen denke ich mir manchmal, ja, Durchschnitt ist eine wichtige Zahl, eine wichtige Messgröße, aber auch eine gefährliche. Denn wir haben uns mal die Mühe gemacht, den Median auszurechnen. Die katholische Kirche gibt über die UKA einmal im Jahr einen Tätigkeitsbericht heraus. Und das dann nach einzelnen Zahlungen aufgedröselt. Und es gibt 42 Zahlungen über 250.000 Euro. Aber es gibt 900 Zahlungen bis 10.000 Euro. Wir sind dann hingegangen, haben gesagt, aussagekräftiger wäre ja der Mittelwert, also der Median. Und das macht man, indem man alle Summen an eine Kette reiht. Und man sich das bildlich vorstellen kann, hier hängen ganz viele Zettelchen mit 5.000, 5.000, 5.000, dann 900 mal 5.000 Euro und so weiter. Und ich picke mir dann die Mitte dieser Leine raus. Und da landen wir irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Das ist ja die Hälfte des Durchschnitts. Das heißt, diese sehr hohen Zahlungen, die wir für gerechtfertigt halten, ziehen den Durchschnitt hoch. Das sieht besser aus. Aber wenn man es mal runterbricht, sind die Zahlungen immer noch sehr, sehr niedrig.
Es gibt nicht so viele Urteile mit kirchlichem Bezug, aber es gibt ja durchaus Urteile, die berücksichtigen eine Arbeitsunfähigkeit, eine schwere Erkrankung in dem und dem Alter. Woran genau orientieren die sich denn da jetzt? Also ist bekannt, ob die da zum Beispiel, es gibt ja diese Hacks-Tabelle, benutzen oder haben die eine Liste von Referenzurteilen? Es muss ja mehr sein als dieses eine Urteil, was da so bekannt ist.
Das weiß ich nicht. Das würde ich dir euch auch gerne berichten können, ob es sowas gibt, eine klare Tabelle. Es gibt Richtwerte wahrscheinlich, wo man sich orientiert, das ist besonders schwer, aber da frage ich mich immer wieder, muss die Tat schwer sein, um die Zahlungen zu erhöhen, oder muss die Folge schwer sein im Sinne von einer besonders langfristigen Schädigung? Und das ist uns auch nicht bekannt. Ich habe das auch noch nicht rausgefunden in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, da irgendeine Transparenz herzustellen, was jetzt genau die Entscheidungsgrundlagen sind. Was wir merken, dass die Anträge halt, man muss schon genau alles beschreiben. Und dann kann man, glaube ich, auch eine im kleinsten Maße angemessene Entschädigungszahlung bekommen. Aber natürlich, diese Maßgabe an 300.000 Euro sich zu orientieren, die wird offensichtlich eher verfehlt. Was auch damit zu tun hat, dass wir eben nur dieses eine Urteil haben. Es sind gerade noch andere Prozesse am Laufen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel, das ist der Fall von Melanie F., wo der Täter vor 3 Jahren zu, ich glaube, insgesamt 12 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde und bei über 150 nachgewiesenen Taten. Und die jetzige Klägerin war nur als Zeugin geladen, wo dann überhaupt rauskam, was da passiert ist, dass sie als Pflegekind in die Familie gegeben wurde, dass sie schwersten Missbrauch erlebt hat. Das ist alles nachzulesen in vieler Berichterstattung. Und das Gericht ist dann der Linie der Kirche gefolgt und hat gesagt, okay, es steht gar nicht zur Debatte, ob diese Missbrauchstaten auch in der Intensität stattgefunden haben. Aber, und das Erzbistum hat sich darauf berufen, das war privat. Das war ein Priester, der die Pflegekinder mehrfach nur bekommen hat, weil er ein Priester war. Es wurde vom Erzbistum nicht verhindert, dass das passiert, weil eigentlich muss ein Priester, der Kinder hat, eine Haushälterin da haben. So, das ist nicht geschehen. Und jetzt hat die Kirche aber gesagt, die katholische Kirche in Köln, nee, das war Privatsache. Diese Tätigkeit als Pflegevater und als Seelsorger dieser Kinder, das war auf jeden Fall, das ist unsere Kerntätigkeit. Das ist dieses Dienstliche. Und der Missbrauch war dann privat. Und da finde ich es immer sehr schwer, nicht irgendwie zynisch zu werden, weil wo ist denn da die Grenze? Also wenn ich mir vorstelle, dass der Missbrauch im Privaten passiert, wann ist dieser Mensch Priester aus Sicht des Gerichts oder nicht? gerade weil sich die Kirche ja darauf beruft, dass eben ein Priesteramt oder die Priesterweihe als Sakrament, was nur wenige empfangen dürfen, er ist immer im Dienst. Der römische Kragen, das ist dein Dienstzeichen. Die Erreichbarkeit 24/7 eigentlich als Seelsorger, er ist immer im Dienst. Und an vielen Stellen, ich rede jetzt nur vom Privileg der Beichte, die man abnehmen kann und da nicht darüber berichten muss. Also es ist mehr, das Beichtgeheimnis ist mehr geschützt als das Arztgeheimnis und das Geheimnis von Psychiaterin oder Psychologin. Also da muss man sich das vorstellen und dieser große Unterschied, um dann hinzugehen vor dem Landgericht Köln letztes Jahr zu sagen, ja, das ist privat. Zum Glück läuft jetzt die Berufung. Aber wir haben auch andere Fälle, wo es vor Gericht war, wo sich die Kirche dann kurz vor Urteilsfindung auf einen Vergleich geeinigt hat mit den Betroffenen. Stillschweigen, das heißt, ja, wir hätten gerne noch mehr Urteile aus ganz pragmatischer Sicht, aber wir sehen natürlich auch einen Prozess gegen die Kirche anzustreben. Das nochmal in einer öffentlichen Verhandlung als zu beschreiben, ist eine wahnsinnig große, große Hürde.
Angenommen, ich habe jetzt eine Summe von der Kommission zugesprochen bekommen. Gibt es eine Begründung, die ich dann einsehen kann, warum genau dieser Betrag gewählt worden ist?
Super Stichwort, das ist auch ein großer Kritikpunkt von uns. Die gibt es nicht. Also ich bekomme dann ein Schreiben mit Briefkopf der UK. Rund steht, sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau XY, die unabhängige Kommission hat entschieden und aufgrund ihrer geschilderten Tatsachen wird Ihnen eine Summe XY zugeschrieben. Die Summe wird in den nächsten Tagen auf das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Das ist das, was man erfährt. Nach 2 Jahren Wartezeit bekommt man das. Und diesen selben Brief bekommt das Erzbistum oder Bistum auch mit der Maßgabe, wir haben entschieden, das überweist jetzt bitte an den. Aber ich habe keine Begründung, ich weiß nicht, was gewürdigt wurde. Zum Glück kann man das mittlerweile anfordern, aber am Anfang des Verfahrens wusste man ja nicht mal, wie das Schreiben aussieht, was die Ansprechperson an die Kommission schickt. Ob das wirklich mein Antrag ist, den ich gestellt habe. Also in einigen Fällen gibt es natürlich auch schon gerichtliche Entscheidungen, zum Beispiel vor Sozialgerichten, die meine Berufsunfähigkeit festgestellt haben oder irgendwelche Ansprüche und ob das alles weitergegeben wurde. Und das ist diese wahnsinnige Blackbox, die man da hat. Man sieht nur, was man selber reingibt und bekommt dann diesen Zettel wieder. Aber um zu erreichen, dass ich mehr sehe, also eine Akteneinsicht, die ich machen kann, wenn ich nicht zufrieden bin, das ist ja nicht gut.
Es heißt ja, man orientiert sich dort an bestehenden Urteilen. Dann wäre es ja ein leichtes zu sagen, wir zahlen dir die Summe, ich sage jetzt mal 60.000 Euro und wir haben uns orientiert am Urteil sowieso vom Landgericht dann und dann, folgendes Datum, folgendes Aktenzeichen. Das wäre ja ein leichtes, das dort reinzuschreiben, einfach so als Hinweis darauf, woran man sich orientiert hat, das findet nicht statt. Aha.
Nee, das findet nicht statt. Also ich glaube auch, so wie ich das auch in vielen Gesprächen verstanden habe, wenn man sagt, dass man sich an Gerichtsurteilen orientiert, sagt man die Summe, die für Missbrauchssachen als zugesprochen wurden. Nicht unbedingt, glaube ich, am einzelnen Tathergang.
Nein, es geht nicht um den Tathergang, aber es geht ja darum, dass irgendein Gericht einmal sich diese Summe überlegt hat und argumentiert hat, warum ist das angemessen? Man müsste ja, wenn man sich dann daran orientiert, argumentieren, warum ist dieser Fall angemessen? Ja. Warum ist der denn so ähnlich? Und das wäre ja durchaus möglich. Okay, also wenn ich damit nicht einverstanden bin, kann ich Widerspruch einlegen.
Ja.
Und dann bekomme ich eine Akteneinsicht und da kann ich dann auch sehen, was die Ansprechperson der Kommission mitgeteilt hat.
Genau, ich kann mir das dann anschauen. Man musste aber auch unbedingt in die Satzung gucken, dieses Verfahrens, in die Verfahrensordnung. Da gibt es bestimmte Fristen für. Und um das zu machen, diesen Widerspruch, den gibt es auch erst seit 2 Jahren. Das war auch eine große Errungenschaft der von vielen, vielen Betroffenen auf Bistumsebenen dort, die betroffenen Initiativen und betroffenen Vertretungen, die das erreicht haben. Und diese Widerspruchsverfahren laufen auch jetzt erst an. Also da haben wir auch bisher relativ wenig Erfahrung, wie da mit umgegangen wurde. Aber genau, ich kann dann in einige Akten sehen, ich sehe, was da passierte und kann dann begründet Widerspruch einlegen, wenn ich zum Beispiel merke, hey, das findet gar nicht statt, was ich da geschildert habe. Diese Tatfolge ist für mich so doll und so essentiell, die wurde nicht gewürdigt oder ja. Man hat ein bisschen mehr Begründung und weiß ein bisschen mehr, was da passiert ist. Aber man muss auch sagen, wenn ich, sagen wir jetzt mal, 60.000 Euro bekommen habe in meinem Erstantrag, dann weiß ich, beim Widerspruch warte ich wieder. Wahnsinnig lange. Und gerade angesichts der Altersstruktur und auch schon der eben angesprochenen Probleme in einigen Vorsorgeuntersuchungen ist das auch immer ein Spiel gegen die Zeit. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen, dass das auch ein Riesenhindernis wieder ist, sich nochmal damit zu beschäftigen. Weil wir reden ja von einer Zeitspanne. Sagen wir mal, ich habe 2020 meinen Erstantrag gestellt, dann kriege ich 2024 diesen Brief, total aus dem Nichts vielleicht, muss mich dann wieder damit auseinandersetzen. Wenn die Summe vielleicht zu niedrig ist, kommt genau dieses Ohnmachtsgefühl wieder, was ich gegenüber dieser Rieseninstitution hatte. Und da kommt vielleicht auch dann Wut wieder. Das heißt, ich muss erstmal weglegen und dann kann ich irgendwann diesen Antrag stellen, habe dann aber nur eine kurze Frist, das zu machen, um dann wieder 2 Jahre zu warten. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es 4 Jahre dauern bis zu einer endgültigen Entscheidung. Es ging wahnsinnig viel Zeit ins Land, wahnsinnig viel Kraft und bei einigen Personen vielleicht leider, dass sie das nicht mehr miterleben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist doch der Widerspruch nur dann sinnvoll, wenn ich aufgrund der Akteneinsicht erkennen kann, hier hat die Ansprechperson Sachen übertragen oder weitergeben, die ich für falsch halte, zum Beispiel was die Plausibilität anbetrifft oder angenommen, ich habe den Antrag zusammen mit der Person ausgefüllt, dann könnte ich sagen, nee, also das habe ich ganz anders geschildert. Aber jetzt mal angenommen, ich habe den Antrag selbst gestellt. Und die Kommission hat vielleicht gesagt, naja, der kriegt nicht ganz so viel, weil wir sehen hier gar nicht, dass das eine schwerwiegende Folge ist. Dann fehlt mir ja vollkommen das Wissen, warum wurde so argumentiert, warum wurde so niedrig entschieden. Und ich kann ja gar nicht sehen, aha, die erkennen diese Folge nicht als schwerwiegend an. Ich muss jetzt dort bessere Belege bringen. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, aufgrund der fehlenden Begründung, wie ich besser argumentieren soll.
Genau. Also immer alles jetzt gerade, was zum Widerspruchsverfahren ist, das ist noch sehr jung. Da haben wir jetzt noch nicht die riesen Erfahrung und noch nicht so viele Fallbeschreibungen. Aber von der Anlage, so wie ich es verstanden habe, so wie es mir nochmal erklärt wurde, ist das genau so. Es ist dann wichtig, dass man irgendwie Widerspruch einlegen kann, aber der tiefere Erkenntnisgewinn dahinter, der erschließt sich mir auch noch nicht ganz. Ich hoffe, dass wir jetzt das nächste Jahr vor allen Dingen, wenn wir da mehr Rückmeldungen haben, mehr Erfahrung sammeln, vielleicht auch dezidierter wieder reingehen können in diese Kritik. Aber im Prinzip ist das, was du, Jakob, sagst, ja, das ist genau das Problem.
Wer entscheidet über den Widerspruch?
Wieder die UK.
Macht das dann eine andere Kammer oder die gleiche oder?
In der Regel ist es so, dass es dann an eine andere Kammer oder andere Personen geht, aber es gibt natürlich auch Entscheidungen, die dann die UK wieder gemeinsam trifft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal dieselbe Person hat, ist schon gegeben und das kann ich wieder immer nur sagen. Ich würde euch gerne besser sagen können, wie genau die inneren Abläufe da sind, aber das ist sehr intransparent in einigen Fällen und man muss da sehr viel nachfragen und aufgrund der öffentlichen, also das, was die UK veröffentlicht, ist es sehr schwer nachzuvollziehen. Also es ist schon ein bisschen wieder, sage ich nochmal, Blackbox.
Wie ist es denn eigentlich, also wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Antrag gestellt hat, ich sag mal mit 40 Jahren, das und das sind die Folgen der sexualisierten Gewalt, die ich in der Kirche erlebt habe und 10 Jahre später oder auch 5 Jahre später stellt sich heraus, die Person hat noch weitere Folgen, die sie zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste. Also das betrifft ja vor allem auch jüngere Menschen. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen Antrag gestellt, aber die Folgen haben sich verändert?
Ja, man kann Stand jetzt einmal einen Folgeantrag stellen. Dass das viele machen und auch viele Leute in Widerspruch gehen, sieht man daran, dass die Zahl der Personen, die eine bei der UK praktisch einen Antrag gestellt hat, liegt bei 2.900 ungefähr. Aber die Zahl der Vorgänge, wie das genannt wird, liegt wesentlich höher. Also ja, um meine Frage zu beantworten, wenn ich merke, hey, es sind doch andere Sachen noch da, kann ich noch mal einen Folgeantrag stellen bei der UK.
Jakob, das haben wir gar nicht, oder?
Nein, das haben wir nicht.
Aber auch nur einmal, ja. Das ist natürlich auch so, weil natürlich auch die Folgen immer noch sich verschlechtern können, ja.
Aber nochmal, das Verfahren ist halt relativ jung. Wir reden von 2021 bis 2026, das heißt, es sind 5 Jahre und mit diesen langen Fristen, manchmal ein paar Monate vielleicht nur, aber manchmal auch 2 Jahre, auf die ich warte, das ist alles so ein bisschen noch, ja, Work in Progress leider. Und die Fragen, die gerade auch vielleicht viele von euren ZuhörerInnen halt interessieren, das wird sich, glaube ich, alles noch zeigen, so in Zukunft, wie das auch bei uns in der katholischen Kirche behandelt wird.
Das war jetzt das Anerkennungsverfahren. Also das Verfahren dazu, eine Anerkennungsleistung, eine sogenannte, so nennt es die Kirche, ja, hier haben wir gelernt, dass es in beiden Fällen so ist, katholische und evangelische Kirche, wird es Anerkennungsleistung genannt. Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, zu klagen. Das ist ja eine Besonderheit, das ist ein Unterschied, nämlich das mit der Einrede der Verjährung. Und wir, das ist mein Wissensstand, in der evangelischen Kirche haben das Problem, dass die evangelische Kirche sich immer bisher auf die Einrede der Verjährung berufen hat. Und in der katholischen Kirche war das nicht immer so. Vielleicht kannst du einmal nochmal grundsätzlich erklären, was dieses Verfahren ist und uns dann nochmal erklären, was da so die Entwicklung war und warum das für manche Betroffene eine große Veränderung mit sich gebracht hat.
Also die Einrede der Verjährung ist ja im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und der Sinn dieser Möglichkeit, wie ich das verstehe, ist eine Art Rechtsfrieden herzustellen als Zielsache. Also heißt, bei einem klassischen zivilrechtlichen Fall, sagen wir mal Mietrecht, irgendwas war in meiner Wohnung, da kann ich dann nicht 20 Jahre später kommen, ah ja, da war was, da müssten sie noch für haften als Vermieter oder Mieter. So, aber nochmal, diese Zielsetzung des Rechtsfriedens ist natürlich nicht erfüllt, wenn ich jetzt Taten habe, die Missbrauch betreffen. Und Verjährung ist ja was es im Strafrecht ganz viel gibt. Das ist ein Riesenproblem bei Fällen des Missbrauchs, weil die strafrechtlich nicht geahndet werden können, sondern dann bleibt einem noch das Zivilrecht. Und da gibt es dann auch Verjährungsfristen. Da ist dann immer fraglich, wann beginnt das? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ein Missbrauch fand in einem Zeitraum von 9 bis 14 Jahren statt, kann ich ja nicht sagen, oder das wäre verrückt zu sagen, hey, mit 14 Jahren, wo ich, Klammer auf, noch nicht mal wahlberechtigt bin und volljährig bin, beginnt diese Verjährung. Also sagt man, mit 18 beginnt das. Jetzt ist es immer noch raufgesetzt. Das heißt, das ist dann 30 Jahre zusätzlich, können diese Ansprüche geltend gemacht werden. So, und die können auch noch danach geltend gemacht werden, aber, und jetzt gibt es diese einredete Verjährung, die, wie das dann im Zivilprozess heißt, die beklagte Seite, also in unseren Fällen immer die Kirche, kann sagen, das ist schön und gut, aber wir berufen uns auf die Einrede der Verjährung. Also wir sagen, wir möchten das ist ganz egal, ob was da jetzt dran ist, so, aber der zivilrechtliche Anspruch auf Schadensersatz, auf Schmerzensgeld, der wird gar nicht erst durchgesetzt. Und das Problem ist, das ist dann vorbei. Also da kann das Gericht sagen, aber wir sehen das nicht. Das macht es nicht, weil im Zivilrecht ist dann der Zivilprozess dort zu Ende. Und da war die Maßgabe der Deutschen Bischofskonferenz lange Zeit immer, dass sie auf diese Einrede der Verjährung verzichtet. Uns sind aber dann wieder manchmal Fälle bekannt, wo dann das so ein bisschen von Aussagen von einigen Bischöfen war, ja, doch nicht so sicher. Und wenn man mal in die Zukunft guckt, das Wort, was jetzt gegeben wurde, dass man das eigentlich nicht macht, ist natürlich sehr fragil, weil dieses Rechtsmittel steht zur Verfügung. Und diese Einrede der Verjährung ist dann immer so ein bisschen gepaart, was ich eben auch beschrieben habe, mit dieser Amtshaftung, dass die Kirche sagt, ja, das ist gar nicht, wir als Amtskirche haften nicht im Sinne eines eigentlich für Beamtinnen und Beamten gedachten Amtshaftungsrecht. Das heißt, wenn die Beamte als Vertreter des Staates einen Fehler machen, kann ich eine Amtshaftung verlangen oder zumindest den Anspruch darauf stellen. Und dann haftet die Gesamtheit des Staates für die Verfehlung des Einzelnen. Dieses könnte man eigentlich wird in ganz vielen Fällen auf die Kirche angewandt. Also ist praktisch ein Priester, ist ein Beamter oder im selben Verhältnis zur Kirche, wie der Staat zu dem Beamten steht. Genau. Und das sind diese zwei Hemmnisse, die man immer wieder erlebt im aktuellen Prozess. Aber natürlich, Wahrheit ist das aktuelle Wort, so wie ich es verstehe, der DBK, dass man sich nicht darauf beruft. Aber nochmal, sobald das einmal gesagt wird, wir erheben Einrede der Verjährung, ist der Zivilprozess vorbei und da kann man nichts mehr machen.
Das heißt, in einem Fall, wo die zivilrechtlichen Ansprüche eigentlich verjährt sind gegenüber der Kirche, könnte ich trotzdem versuchen, gegen die Kirche zu klagen. Und wenn die Kirche aber zu Beginn des Verfahrens nicht sagt, nee, das wollen wir nicht, Einrede der Verjährung, dann könnte ich durchaus damit durchkommen, obwohl es verjährt ist, weil dann die Kirche sozusagen sich freiwillig bereit erklärt, durch das Dulden der Sache zu sagen, naja, okay, das ist schon okay, wenn du uns verklagst, ist ja auch ganz fair, dann wissen wir wenigstens, was dabei rumkommt.
Genau, also da muss man vielleicht mal fürs Verständnis auch von dem Zivilprozess sagen, eine Richterin oder ein Richter, die dann dieses Verfahren führt, die entscheidet ja nur aufgrund der Tatsachen, was die beiden Parteien ihr sagen. Also dann muss die Kirche sagen, übrigens ist verjährt oder wir erheben Einrede der Verjährung. Wenn das nicht geschieht, und das ist dieses, dass man sich nicht drauf beruft, dann geht der Prozess weiter. Und meines Wissens, wie gesagt, ich bin kein Jurist von Haus aus, ist es nur am Anfang möglich, am Anfang des Prozesses. Und nochmal kurz zu der finanziellen Belastung eines Prozesses. Es gibt bei ganz vielen Oberlandesgerichten in Deutschland, kann man so einen Prozesskostenrechner anschmeißen. Die Prozesskosten bemessen sich ja immer an der Klagehöhe.
Also im Streitwert, ne?
Genau, am Streitwert. Wenn ich sage, ich verklage die Kirche auf 1 Million Euro Schmerzensgeld, dann ist es so, dass daran sich das bemisst. Und dann ist zum Beispiel, wenn man den Instanzenzug durchzöge, schon an der zweiten Instanz 70.000 bis 80.000 Euro an die Gerichtskasse überwiesen werden müssen, um den Einspruch gegen das Urteil der vorherigen Instanz, wie das jetzt auch dem Fall mit Melanie F., und da schließt sich ein bisschen der Kreis geschehen ist, um diese Verfahrenskosten zu tragen und dann das Verfahren zu starten.
Also der große Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Kirche ist hier, dass die evangelische Kirche meines Wissens nach bisher immer sagt, nein, Einrede der Verjährung und es kommt gar nicht zu einem Zivilprozess, wenn das Ganze schon verjährt ist. Und es in der katholischen Kirche eben schon Fälle gab, wo die katholische Kirche das sozusagen geduldet hat. Und das ist natürlich ein Vorteil für die klagenden Betroffenen. Aber die klagenden Betroffenen haben natürlich immer noch das ganze Prozesskostenrisiko, dass man überhaupt nicht weiß, kommt das überhaupt durch, kommt da überhaupt was bei rum, wie viel wird es sein, Anwaltskosten und so weiter und so fort. Ich würde sagen, das ist besser gegenüber der evangelischen Kirche, aber es ist noch lange nicht gut.
Also das besser kann man das nicht sagen, ja. Aber auch nochmal, wir reden ja von rechtsstaatlichen Grundprinzipien und dass es halt, wie gesagt, erst einen Prozess gab in dieser Thematik.
Simeon, der eckige Tisch hat da schon viele Betroffene auf diesem Weg begleitet, sowohl vor den Änderungen 2021 als auch jetzt danach. Was würdest du sagen, sind noch die ganz großen Probleme, die es gibt, wo Betroffene verzweifelt sind, wo sich Betroffene ungerecht behandelt fühlen, wo Betroffene Willkür empfinden?
Wir haben das letztes Jahr mal gesammelt und wir haben ein Positionspapier geschrieben über dieses UKA-Verfahren. Da habe ich mit einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geredet, Vertretern der Kirchen, aber natürlich auch viel mit Betroffenen. Und ich glaube, die Hauptprobleme kann man ganz gut an den drei Buchstaben dieser Kommission abmachen. Das U für Unabhängigkeit. Ich glaube, was vielen Bauchschmerzen bereitet, ist es eben, an eine Bistums-E-Mail-Adresse zu senden, an eine unabhängige Kommission sich zu begeben, die im selben Gebäude sitzt wie die Deutsche Bischofskonferenz, die davon bezahlt wird, die denselben Server hat, wo man nicht sicher sein kann, dass diese Unabhängigkeit so von der Infrastruktur gegeben ist. Plus, es sind ja auch keine Betroffenen in der Kommission selber. Es wäre ja auch sehr gut, mal diese Perspektive zu haben, nicht diese akademisierte und natürlich fachlich super Expertise, die bei den Einzelpersonen aufgrund ihrer Vita gegeben ist, aber dass man da auch mal diese betroffenen Perspektive eingibt. Dann auf der Ebene der Ansprechpersonen, dass wir diese mal vielleicht auch betroffenen Perspektive einfach mal adressieren können. Also wir wissen, dass die DBK mit diesen Leuten regelmäßig spricht, aber ich glaube, es wäre gut, wenn auch mal die Betroffenen, vielleicht sogar der eckige Tisch, sich mit dem mal zusammensetzt und das macht. Dann,
also mit wem genau zusammensetzt?
Mit den Ansprechpersonen, die es in Deutschland gibt.
Ah, okay. Mhm.
Dann den nächsten Punkt des Chaos. Also eine Unterbesetzung dieser Kommission ist klar, wenn das so lange dauert und gerade wenn eventuell in Zukunft noch mehr Anträge kommen. Wir haben ja, die katholische Kirche klingt so einheitlich, also oder groß, aber wenn man mal auf die einzelnen Ebenen guckt, ist es ein Flickenteppich, der teilweise, wo die Diözesanengrenzen und Bistumsgrenzen verlaufen. Ich glaube, das war wahrscheinlich noch ungefähr im Dreißigjährigen Krieg, wo das so festgelegt wurde. Da gibt es dann Zacken, wo dann plötzlich ein Ort, der komplett umgeben ist von einem anderen Bistum, die Zuständigkeiten klärt. Wir haben das Problem der ganzen Orden, die verschiedene Einrichtungen haben, wo wir jetzt heutzutage gar nicht mehr die Einrichtung haben, die nicht mehr existiert. Also, dass diese Kommission ausgebaut wird, um diese ganze Tiefe besser abzubilden. Und dann haben wir in diesem UK das A, also die Anerkennungszahlung, dass das höher werden muss. Dass ich mir da wirklich mit, wenn ich als Betroffener den Mut aufbringe, mich dahin wende, mich da komplett offenbaren muss auf eine Art, dass ich dann auch wirklich weiß, das Geld, was dann kommt, mit dem kann ich zumindest ein wenig diese ganzen Defizite ausgleichen, an dem ja die Kirche schuld ist. Oder Vertreter und Vertreterinnen der Kirche. Das, glaube ich, wäre essentiell, dass die Zahlungen dann auch wirklich an Urteile angepasst sind und ich damit rechnen kann, dass wenn ich diesen Weg aufnehme, die Chance habe, irgendwas wieder gut zu machen und vor allen Dingen unabhängig für mich zu entscheiden, was tut mir gut, wie ich damit umgehen kann.
Wie könnte ein vernünftiges Entschädigungsverfahren aus deiner Sicht aussehen?
Also ich glaube, dass man diese Struktur der UK durchaus nehmen kann, aber an ganz vielen wichtigen Parametern ändern muss. Also Der Antrag muss direkt gestellt werden bei einer wirklich unabhängigen Kommission, die nichts mit dem dann zu tun hat. Prinzip, die Kirche zahlt das Verfahren und zahlt aus, aber es ist wirklich unabhängig von sämtlichen kirchlichen Institutionen.
Also die beauftragen einen Träger sozusagen.
Ja, sagen wir mal, wir gründen jetzt ein Gremium, ein Expertengremium von 20 Leuten, die bilden praktisch die Kommission neu. Und dann ist es so, die beauftragen eine unabhängige andere Stelle, sei es eine Kanzlei, guckt man die Bistumsakten. Also diese ganze Plausibilität muss ausgelagert werden an eine unabhängige Stelle. Und dann muss dann ein Antrag an die UKA gehen, wo wir wissen, hey, der Betroffene und die Betroffenen haben es geschildert und die andere Person auch. Und dann, finde ich, muss die Kirche auch die Möglichkeit bezahlen, dass sich Betroffene unterstützen lassen. Also, dass ich, wenn ich sage, ich stelle jetzt diesen Antrag, ich will das nicht alleine, ich will das auch nicht mit meinem Bruder, meiner Schwester oder sonst wem, sondern ich will das mit einer juristischen Fachperson, die mir da helfen kann, dass das auch bezahlt wird. Dass wir im Idealfall eine persönliche Anhörung haben vor der UK, wo ich vorsprechen kann, wo, wenn ich das möchte, wo aber dann auch da Begleitung da ist. Und wenn die Kommission in, sagen wir mal, in Fulda oder in Bonn tatsächlich tagt und ich komme aber aus Bayern oder dem Schwarzwald oder von der Nordsee, dass diese Reisekosten auch ersetzt werden. Und dass ich dann ein Verfahren habe, wo die Kirche eingebunden ist, nur indem sie gefragt wird von einer unabhängigen Kanzlei, ist das plausibel? Und wo sie angewiesen wird, hey, zahl da jetzt bitte mal aus. Das wäre, glaube ich, ein besseres Verfahren, wo immer Betroffene genau wissen, wo steht es gerade, wie schnell geht das, was kann ich erwarten und es kommt nicht an irgendeine Öffentlichkeit oder irgendwer Drittes kann davon erfahren, weil es wirklich, wirklich unabhängig ist.
Die Kirche sagt immer gerne, ja, mit der Höhe von solchen Zahlungen ist es sowieso schwierig, weil man kann das Leid ja gar nicht in Geld umwandeln. Da kann man nur sagen, das ist vollkommener Blödsinn. Wenn man von der Straßenbahn überfahren wird, dann wird auch ganz genau ausgerechnet, was ist der Grad der Schädigung, wie viele Jahre hättest du noch arbeiten können, was kostet der Rollstuhl und was weiß ich, das ist ein ganz normales Verfahren. Dass das am Ende natürlich nicht vielleicht das vollständige Leid lindert oder alles wieder gut macht, das ist eine andere Frage, aber man kann sowas sehr gut ausrechnen. Dass man in allen Fällen, in allen kirchlichen Fällen eine Summe erreicht, die wirklich angemessen ist, ist wahrscheinlich unrealistisch, sowohl im katholischen als auch im evangelischen Bereich. Aber was wäre denn aus deiner Sicht eine Höhe für Zahlungen, die zumindest einigermaßen in die richtige Richtung irgendetwas für die Betroffenen verbessern würde, merklich verbessern würde, sodass es keine reine Verarschung mehr wäre?
Also aus meiner Perspektive jetzt Vorsicht sein, weil jedes Schicksal ist individuell, aber ich glaube, die Forderung, die Eckiger Tisch schon vor einigen Jahren aufgestellt hat, einfach 300.000 Euro pauschal zu vergeben an die Betroffenen, das ist wichtig.
Simeon, ganz vielen Dank für den Einblick, den du uns in das katholische Entschädigungssystem namens Anerkennungssystem gegeben hast. Das ist für uns wirklich nochmal sehr aufschlussreich. Und ich denke, dass wir in der Zukunft vielleicht nochmal was weiteres miteinander machen könnten.
Ich würde mich sehr freuen.
Ich fand es wahnsinnig informativ, weil ich finde es so wichtig, dass wir auch Vergleiche haben. Mhm. Also wir kennen das evangelische System und dieser Blick ins katholische System erlaubt uns ja wieder, das eigene System auch besser zu verstehen. Was ist vielleicht auch ein Vorteil? Ihr konntet den Median ausrechnen, weil ihr die Zahlen bekommen habt, die gibt es gar nicht für die evangelische Kirche.
Krass, okay.
Ich glaube, was wir als Resümee ziehen können, ist, in beiden großen deutschen Kirchen gibt es massive Verbesserungsbedarfe, was den Umgang mit Betroffenen betrifft und endlich mal also wirklich eine vernünftige Anerkennung des Schadens, den Betroffene durch sexualisierte Gewalt dort erlitten haben und weiterhin erleiden.
Und ich finde, die katholische und die evangelische Seite verbindet diese Machtstruktur, die diesen Missbrauch überhaupt ermöglicht hat.
Viele, die uns zuhören, sind ja Betroffene aus dem evangelischen Kontext, aber sollten ja auch Leute zugehört haben, die aus dem katholischen Kontext kommen und gerne unabhängige Beratung wollen, dann sollten die auf jeden Fall mal darüber nachdenken, zum Eckigen Tisch Kontakt aufzunehmen. Wir haben in der Podcast-Beschreibung entsprechend die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme aufgeschrieben.
Simeon, wir danken dir sehr.
Nice, danke euch.
Und danke an alle, die uns bis hierhin zugehört haben und bis zur nächsten Folge.
Macht weiter so, bitte.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.